Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans. Eine neue Ausgabe HockeyWeb Instagram Live steht an mit einem besonderen Gast, der schon viel in der Eishockey-Welt herumgekommen ist. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Corby Holzer.
Servus, grüß dich.
Corby, wichtigstes Thema natürlich aktuell persönlich bei dir. Aktuell kannst du deiner Mannschaft nicht helfen auf dem Eis, musstest am Freitag bei der Partie gegen Bietigheim verletzt dann das Eis verlassen. Was ist los? Wie geht's dir? Wie ist der Stand? Wann sehen wir dich wieder auf dem Eis?
Ja, es geht eigentlich ganz gut wieder. Ich war jetzt die letzten 2 Tage so schon wieder auf dem Eis. Die Hoffnung ist, dass ich eventuell morgen schon wieder spielen kann. Muss man einfach schauen, wie es in der Früh dann auch geht. Aber ich bin zuversichtlich, dass ja, ich relativ schnell bald wieder dabei sein kann dann.
Sehr gute Nachricht gleich zu Beginn auf jeden Fall. Blicken wir sportlich auf dich und dein Team. Der Saisonstart war sehr, sehr gut aus Mannheimer Sicht. Seit der Olympiapause ist ja so ein wenig Sand im Getriebe. Ob man das Krise nennen will, muss jeder selber entscheiden. Aber aktuell läuft es einfach nicht mehr so rund wie zu Beginn. Woran liegt das?
Ja, ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Wir haben so ein bisschen Bruch drin gehabt in unserer Saison. Wir sind gut gestartet. Ich glaube, wir haben in den ersten 15 Spielen, ich glaube, 2 oder 3 Spiele verloren. Haben uns da ein gutes Polster erarbeitet. Am Anfang sind wir wirklich gut marschiert. Haben dann so einen leichten Bruch gehabt in der Saison mit viel Corona-Fälle dann im November. Auch viele Verletzte, der uns ein bisschen Probleme gemacht hat. Von dem wir uns ja so ein bisschen in der Achterbahnfahrt begeben haben, wie der Saisonverlauf seitdem dann ist. Also wir gewinnen immer mal 3 Spiele oder 4, verlieren dann wieder 2. Und ja, also geht so ein bisschen auf und ab. Die Konstanz ist so ein bisschen abhanden gekommen, die wir am Anfang hatten. Deswegen, ja, wir sind immer noch ein bisschen auf der Suche. Kommen mehrere Faktoren zusammen, wie gesagt, dass wir, ja, klar, andere Mannschaften hatten die Probleme auch, dass sie nie mit der vollen Line-Up gespielt haben oder sonstige Sachen waren. Aber wir tun uns im Moment gerade ein bisschen schwer, unser Spiel zu finden und das dann auch durchzuziehen. Und ja, wir haben jetzt, glaube ich, noch 5 Spiele vor den Playoffs. Ist noch ein bisschen Zeit, dass wir uns erstens mal die bestmögliche Ausgangsposition auch erarbeiten oder spielen und auch dann auch in Richtung Playoffs, ja, die Richtung finden oder die Art und Weise finden, wie wir spielen wollen, wie wir spielen können und wie wir es auch von uns selber dann erwarten.
Was genau muss da besser werden? Woran müsst ihr arbeiten, dass ihr dann zu dem Playoff wirklich wieder bei 110% seid?
Ja, ich glaube, das sind einfach mehrere Sachen. Also die Defensive ist, was eigentlich unser Bruchstück war bisher in der Saison am Anfang. Wir haben, glaube ich, immer noch die wenigsten Gegentore in der ganzen Liga. War jetzt seit der Olympiapause ein bisschen die Achillesferse bei uns, das muss man ganz klar so sagen. Da fallen, kriegen wir zu viele Tore, zu viele einfache Tore auch, das müssen wir einfach abstellen und kompakter spielen. Und einfach unsere Art und Weise, wie wir als Team spielen wollen und wie wir als Team auch spielen können und auch schon gezeigt haben, dass wir es können, müssen wir relativ schnell wieder finden. Da gehört einiges dazu. Ja, da muss man nicht nur hart arbeiten, sondern auch, ja, wie man so schön sagt, clever arbeiten in bestimmten Situationen, dass man keine dummen Strafen nimmt, was uns auch immer wieder heuer so ein bisschen ab und zu in manchen Spielen das Genick gebrochen hat. Ja, kommen viele Kleinigkeiten zusammen und ich denke, sind alles Sachen, die wir als Mannschaft abstellen können oder noch verbessern können. Und dann glaube ich, sind wir schon eine Mannschaft, die sehr gefährlich sein kann.
Sprichst es an, dumme Strafen. Pavel Groß hat nach dem gestrigen Spiel gegen Iserlohn, was ja im letzten Drittel vor allem wegen Strafzeiten verloren wurde, Folgendes gesagt: Wir müssen einfach lernen, dass wir als Mannschaft spielen. Für Disziplinlosigkeiten ist kein Platz. Sind Disziplinlosigkeiten wirklich das Problem der Adler Mannheim aktuell?
Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist ein Problem von vielen. Disziplin ist ja nicht nur Disziplin, keine Strafen zu machen, zu unnötigen Zeitpunkten, sage ich mal, oder auch in unnötigen Situationen. Wir nehmen viele Strafen in der offensiven Zone, die du vermeiden musst, vermeiden kannst, die dir natürlich Probleme machen auf Dauer. Und Disziplin ist aber auch der Faktor Disziplin, wie du im System spielst, wie du dein System oder auch dein Gameplan dann umsetzen kannst, umsetzen willst oder auch aufs Eis bringst und dem Gegner dein Spiel aufzwingst und nicht nur reagierst, sondern auch eigentlich agieren solltest. Und ja, da gehört viel dazu zu Disziplin und Der Pavel hat da recht in der Hinsicht, dass wir als Mannschaft einfach disziplinierter spielen müssen in allen Facetten von unserem Spiel und dann auch unsere Qualität, die wir unbestritten haben, dann auch übernehmen kann und wir dann auch Mannschaften vor Probleme stellen können.
Bei dem aktuellen Spielplan stellt sich dann natürlich auch die Kraftfrage. Jetzt Dienstag gespielt, Mittwoch gespielt, du hattest unfreiwillig Pause. Jetzt geht es dann morgen gleich weiter. Ist das auch eine Sache, die vielleicht bei Mannheim mehr ins Gewicht fällt als bei anderen Mannschaften, weil man ja immer die Mannschaft ist, die das Spiel macht, die agiert, wie du sagst?
Nee, das glaube ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt München zum Beispiel anschaue oder auch Berlin oder so, eigentlich alle Mannschaften in der Liga. Ich glaube, München hat heute auch wieder ein Back-to-Back oder Berlin hat, glaube ich, auch ein Back-to-Back. Also ich, alle Mannschaften spielen immer diese zwei Spiele in 2 Tagen. Ist halt einfach dem Corona-Spielplan geschuldet. Ich persönlich kenne das auch von Nordamerika viel. Auch in Russland hat man mal ein oder zwei Situationen, wo man hintereinander gespielt haben. Das ist keine Ausrede oder darf auch keine Ausrede sein, weil wenn du eine Spitzenmannschaft sein willst, dann ist es egal, wie viele Spiele du in kürzester Zeit hast, dann musst du immer einen Weg finden, dass du das Spiel machst. Und klar gibt es Spiele, wo du es vielleicht nicht so hinbekommst, wo der Gegner auch ein gutes Spiel macht oder dich vor Probleme stellt. Und da kommen wir wieder zum Punkt Disziplin. Wenn du natürlich in 2 Spiele in 2 Tagen hast oder viele Spiele in kurzer Zeit, musst du halt schauen, dass du von der Strafbank so gut wie möglich wegbleibst, weil es natürlich Energie kostet, und den Rhythmus stört. Und ja, wenn du die ganze Zeit nur in Unterzahl spielst, brauchst du einfach mehr Kraft und dann kann das natürlich schon irgendwann ein Faktor werden. Aber im Großen und Ganzen ist es keine Ausrede oder sonst irgendwas, dass wir das Spiel machen wollen und deswegen vielleicht die Kraft ausgeht. Wir sind alles Profis und gut trainiert und austrainiert. Deswegen ist das meiner Meinung nach keine Ausrede, auch kein Faktor für uns.
5 Spiele sind es noch, wie du richtig sagst, für euch in der Hauptrunde. Dann beginnt die ganz heiße Phase. Mit München und Berlin spielen heute zwei absolute Top-Favoriten, mit euch und mit Wolfsburg, aktuell die Top 4 der Tabelle. Die spielen heute gegeneinander, München-Berlin. Schaust du dir das an und wer ist für dich der Favorit auf den Titel?
Ob ich es mir anschaue, weiß ich noch nicht. Ich habe in letzter Zeit relativ viel Eishockey geschaut. Dann ist es vielleicht auch mal gut, wenn man mental eine Pause hat. Und wir spielen ja morgen selber wieder, wie du gesagt hast, wir haben viele Spiele in nächster Zeit. Da braucht man auch vielleicht mal mental einfach mal Zeit zum Abschalten auch irgendwo. Im Moment, wenn wir jetzt wegen Titelkandidaten reden, im Moment ist ganz klar, die drei Mannschaften, die vorne stehen, speziell Berlin, die eine sehr, sehr konstante Saison spielen. München spielt auch sehr stark seit der Olympiapause oder auch schon vor der Olympiapause angefangen. Haben, glaube ich, aus den letzten 15 Spielen 12 gewonnen oder 13. Wolfsburg spielt eine sehr, sehr konstante Saison, sind auch eigentlich das ganze Jahr schon oben dabei. Auch Straubing, die jetzt bei uns hinten dran sind als Fünfter, spielen eine starke Rolle im Moment, eine sehr, sehr gute Phase. Und wir müssen uns da sputen, dass wir bei uns schnell wieder in die Spur finden. Im Moment würde ich uns nicht dazu zählen als Titelfavorit, weil wir halt einfach, ja, einfach zu viele Baustellen noch haben, die wir abstellen müssen. Und wenn wir das schaffen, können wir definitiv dazu. Von der Qualität her im Moment sind andere Mannschaften konstanter, so ehrlich muss man sein. Und im Moment müssen wir uns auf uns konzentrieren, dass wir unser Spiel zur richtigen Zeit finden und zur richtigen Zeit auch ins Rollen kommen, dass wir dann wieder voll angreifen können. Und dann sehe ich uns auch auf jeden Fall unter den 4, 5, 6 Mannschaften, die eine gute Rolle spielen können.
Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr die Baustellen, wie du sagst, ausgemerzt bekommt bis Anfang April, bis es dann wirklich um die Wurst geht?
Ja, ich sehe es jetzt so, dass es keine großartigen Sachen sind, die du nicht abstellen kannst innerhalb kürzester Zeit. Es ist halt auch ein kleiner Faktor Selbstvertrauen, der deine Rolle spielt. Wie gesagt, wenn du natürlich Spiele souverän oder auch überzeugend gewinnst, baust du Selbstvertrauen auf. Ich glaube, wir haben einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht gegen Schwenningen, was im letzten Drittel speziell ein überzeugender Auftritt war, wo wir da auch die nötigen Tore gemacht haben. Gestern wieder so einen kleinen Schritt zurück. Deswegen glaube ich, wir müssen einfach diese Kleinigkeiten, was der Pavel auch, wie gesagt, angesprochen hat, mit Disziplin, auch diese Systemtreue, verschiedene Ansätze auch, wie wir das Spiel interpretieren wollen oder wie wir auch spielen sollen oder wollen, einfach verbessern. Und wie gesagt, im Endeffekt ist jeder auch für sich selber verantwortlich, dass er Selbstvertrauen findet. Jeder Spieler, den wir in der Mannschaft haben, kann sehr, sehr gut Eishockey spielen. Ich glaube, das hat man am Anfang, speziell am Anfang der Saison gesehen. Und wenn wir es noch schaffen, dass wir als Team dann diese Qualität zusammenbringen, wie gesagt, sehe ich das schon so, dass wir eine sehr, sehr gute Rolle spielen können. Wie schnell das geht, klar, 5 Spiele sind jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, aber ich denke, dass es auf jeden Fall möglich ist, diesen berühmten Schalter bis zu den Playoffs. Da tue ich mich immer schwer, den finde ich, den gibt es eigentlich nicht so. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen bei Mannschaften, die den finden. Es gibt auch Mannschaften, die gemacht sind für die Playoffs. Ich glaube, dass wir da auch eine Qualität haben oder auch eine Erfahrung haben in der Mannschaft, die dann eine Rolle spielen kann, dann, wenn wir dann soweit sind. Aber jetzt geht es einfach nur darum, dass wir den richtigen Weg finden, Eishockey zu spielen, auch mal dreckige Siege feiern und dann diese Emotionen mit reinbekommen, dass wir dann, wenn es drauf ankommt, ja, im Rollen sind und in die Playoffs reingehen und dann ja, fast schon am Zenit sind mit der Art und Weise, wie wir Eishockey spielen wollen.
Nächster Schritt zu gehen, dann morgen gegen Bremerhaven. Eine gute Rolle spielen in den Playoffs. Eine gute Rolle wolltet ihr auch bei Olympia spielen. Wir blicken kurz zurück auf den Februar in Peking, wo es ja kurz zusammengefasst nicht so gelaufen ist, wie sich das Umfeld erhofft, erwartet hat und auch wie ihr euch das bestimmt erwartet habt. Wie blickst du jetzt mit 1 Monat Abstand auf dieses Turnier zurück?
Ja, gut, ich sag mal, die Emotionalität ist ein bisschen raus jetzt mittlerweile, nach der 1 Monat, sage ich mal. Ist immer noch ärgerlich, wie das Ganze abgelaufen ist. Man hat ein bisschen Zeit, das zu analysieren, sich über verschiedene Sachen auszutauschen. Auch mit dem Toni, also mit dem Bundestrainer, Gespräche geführt, mit Christian Kühners Gespräche geführt. Ich habe mit Franz Reinlauf telefoniert. Man tauscht sich viel aus, man analysiert, man sucht natürlich schon irgendwo die Sachen, die schiefgelaufen sind, warum es dann im Endeffekt nicht so gelaufen ist. Und ich glaube, das sind in der Analyse die Mannschaft und auch die einzelnen Spieler inklusive Coaching-Staff und alle, die dabei waren, sehr, sehr selbstkritisch damit umgegangen, mit der Situation. Ich glaube, jeder hat mehr erwartet. Speziell intern haben wir uns schon Druck gemacht, dass wir da was erreichen wollten, haben das auch offen kommuniziert, was ich immer noch für die richtige Art und Weise halte, weil wir uns auch nicht verstecken brauchen, was bei so einem Turnier dann auch immer ein Faktor ist. Wie kommst du rein in das Turnier und findest du eben diese eine, ja, zündende Aktion, sage ich mal, die es dann schafft, das Turnier in eine gewisse Richtung zu lenken? Wir haben es in dem Turnier nicht geschafft. Wir müssen auch nach außen klar sagen, es gibt Turniere, jedes Turnier hat eine Mannschaft dabei, sage ich mal, die für eine Überraschung gut ist. In dem Fall waren es diesmal die Slowaken, die ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt haben und auch die Bronzemedaille geholt haben. Und dann doch die Spitze, sage ich mal, im Eishockey, egal ob das jetzt von 1 bis 8 ist oder 1 bis 10 in der Weltrangliste, viel, viel enger zusammengerückt ist, wenn jetzt speziell keine NHL-Spieler dabei sind. Und da muss natürlich alles passen. Da hast du viele 50-50 Spiele. Das hat sich für uns nicht geändert. Wir haben nur einen anderen Anspruch, sage ich mal, dass wir in diese 50-50 Spiele auch reingehen und sagen, früher war es so, ja, schauen wir mal, was passiert. Jetzt ist es schon so, dass wir den Anspruch haben, dass wir die Spiele gewinnen wollen. Was aber nicht automatisch heißt, dass du jedes Spiel gewinnst. Ich glaube, die letzten Jahre ist ganz gut gelaufen, dass du diese 50-50 Spiele auf deine Seite ziehst. Jetzt bei Olympia war es halt einfach so, dass es nicht so geklappt hat und du Spiele verloren hast, die du vielleicht vor 2 Jahren oder letztes Jahr gewonnen hättest. Aber so ist der Sport auch manchmal und dann muss man das auch akzeptieren. Und ja, es waren in dem Fall auch mehrere Faktoren, die zusammengekommen sind, dass es am Ende nicht so gut funktioniert hat, wie wir uns das alle gerne vorgestellt hätten.
Zeitlich gesehen, das Slowakei-Spiel war der 15. Februar. Ich denke, du weißt doch, was ich hinaus will. Einen Tag vor deinem Geburtstag dann, zu dem wir, naja, mit 1 Monat Abstand doch noch nachträglich gratulieren dürfen. Wie waren die Feierlichkeiten in Peking dann?
Ja, es war dann ja, schwierig, sage ich mal. Wie gesagt, es war nicht das Turnier, das wir uns so vorgestellt haben oder die Art und Weise, wie wir dann meinen Geburtstag. Ich bin eh kein Mensch, der gern Geburtstag feiert, aber es war natürlich jetzt nicht die Stimmung, wie ich gerne gehabt hätte. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten an dem Tag auch noch gespielt gegen die Amerikaner dann in dem Fall. So war es dann halt, ja, für mich ein Tag wie jeder andere. Klar, man hat natürlich zusammengehockt und hat auch ein Bier getrunken oder zwei, aber Ich sage immer noch, dass dir in dem Moment die Enttäuschung einfach und auch irgendwie die Analyse sofort losging, dass wir da einfach mal alles aufarbeiten. Und da war mein Geburtstag eigentlich jetzt für mich speziell auch einfach zweitrangig.
Das nächste Turnier mit der Nationalmannschaft steht ja schon mittelbar bevor, also ist es nicht mehr so lange hin bis zur WM. Das Ziel, die Olympia-Enttäuschung auf dem Eis aufzuarbeiten.
Ja, das heißt Ziel. Ich glaube, nur jetzt darauf hinzuarbeiten, dass wir Olympia wieder aufarbeiten oder sonst was, wäre, glaube ich, der falsche Ansatz, sondern es ist einfach wieder ein neues Turnier, neuer Ansatz, wird auch wieder das Gesicht von der Mannschaft vielleicht ein bisschen anders sein, aufgrund von Playoffs oder auch mit Jungs, die aus der NHL dazukommen können. Wird wieder ein ganz neues Turnier, ganz anderes Turnier. Ich glaube, wie gesagt, die Analyse ist gelaufen oder läuft immer noch vielleicht sogar intern, was das Coaching angeht und sonstiges. Und dann wird man einfach sehen, wohin die Reise geht. Also ich würde mich wieder freuen, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, weil ich glaube, dass wir mittlerweile wirklich jedes Jahr eine gute Rolle spielen können. Und den Gedanken gebe ich auch nicht auf, nur weil jetzt mal ein schlechtes Turnier dabei war in den letzten 4 Jahren. Glaube ich trotzdem, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Jetzt haben wir 2 Schritte zurückgemacht oder vielleicht einen Schritt zurückgemacht bei Olympia. Kann man auch so sehen, dass wir einfach Anlauf nehmen fürs nächste Turnier. Und mit der Einstellung muss man einfach reingehen. Ich glaube, Olympia ist vergessen. Jeder fängt wieder bei Null an. Und dann gehen wir da nach Helsinki und werden da gut vorbereitet sein. Egal wer dann dabei ist, wird der Toni das mit Sicherheit in seiner akribischen Art machen, dass wir da sehr gut vorbereitet sein werden und auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Turnier spielen wollen.
Auf jeden Fall noch mit Toni Söderholm an der Bande. Was danach passiert, soll in dieser Woche noch geklärt werden. Weißt du mehr? Wisst ihr Spieler schon mehr als wir?
Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nichts. Ich habe mit dem Toni das letzte Mal telefoniert, irgendwann kurz nach Olympia mal. Ansonsten ging es in dem Telefonat eigentlich auch nur um Olympia, sondern auch nicht um seine Zukunft. Wie gesagt, war jetzt viel analysieren, viele Sachen dabei, die keine Rolle spielen. Jetzt auch für ihn mit seiner persönlichen Situation. Klar ist das eine Sache, die bei ihm auf der Agenda steht, mit Sicherheit. Auch für uns Spieler interessant ist natürlich, oder eine gewichtige Rolle spielt. Aber im Großen und Ganzen sind es Sachen, die intern ablaufen zwischen ihm und dem Verband dann. Und klar tauscht man sich auch aus untereinander und auch in den Gesprächen mit dem Christian Kühnerst oder so kommt das Thema auf, aber wir als Spieler geben unser Feedback und wie dann die 2 Parteien zusammenfinden, müssen die dann intern klären natürlich.
Wie ist dieses Feedback von euch Spielern? Wünscht ihr euch, dass er weitermacht?
Also ich glaube, dass das relativ klar kommuniziert ist von allen Jungs, die ich bisher gehört habe und auch von mir persönlich, sehe ich also sehe ich den Toni als perfekten Nationaltrainer an, der den Weg perfekt weitergeführt, den der Markus Sturm da eingeleitet hat. Wir haben eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen mit dem Toni. Wie gesagt, da war jetzt ein Turnier dabei mit Olympia, das nicht so gelaufen ist, kann passieren. Deswegen will ich trotzdem nicht alles über den Haufen werfen und alles in Frage stellen, weil ich glaube, dass er oder ich weiß es, dass der Toni auch einer der selbstkritischsten Menschen ist, die ich kenne. Und einer der Leute ist, die sich am allermeisten oder als allererstes in den Spiegel schauen und gesagt haben, okay, was kann ich besser machen? Und sofort angefangen hat, das Ganze aufzuarbeiten und das sehr professionell auch macht. Und wie gesagt, ich glaube, die Ergebnisse sprechen für sich, die Entwicklung vom Eishockey spricht für sich, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir müssen uns vor keinem Gegner mehr verstecken. Das ist auch ein Verdienst von Toni mit der Art und Weise, wie wir Eishockey spielen wollen und wie wir es auch interpretieren. Und deswegen ist für mich ganz klar, wenn mich jemand fragt, ob der Toni der richtige Trainer ist für die Nationalmannschaft, auf jeden Fall gibt es für mich keine 2 Meinungen.
Es deckt sich auch mit allen Stimmen, die wir bisher in unserer Sendung gesammelt haben. Marco Novak hat letzten Monat sinngemäß genau das Gleiche gesagt wie du. Dann hoffen wir für das deutsche Eishockey, dass Toni Söderholm weitermacht. Kobi, wir richten den Blick etwas abseits des Eises, was sich natürlich anbietet, mit dir darüber zu sprechen, weil du, was die aktuelle auch politische Situation angeht, der Russland-Ukraine-Konflikt, es betrifft uns alle, auch den Eishockeysport, aber du hast da eine andere Sichtweise als viele, viele andere Eishockeyspieler oder auch allgemein Eishockeyfans, weil du schließlich letztes Jahr ja gespielt hast in Russland, in Jekaterinburg. Erste Frage, wie nimmst du die aktuelle Situation wahr, vor allem auch im Hinterkopf haben, dass du ja vor Ort warst noch vor einem Jahr?
Ja gut, die Situation hat sich natürlich schon verändert, seitdem ich jetzt in Jekaterinburg war. Das ist ja ganz offensichtlich. Und ich habe natürlich noch Kontakte. Ich rede auch hier zum Beispiel mit Nigel Dawes, der lange in Russland war. Reden wir viel über die Situation in der Liga, wie das da auch weiterläuft. Und ich tausche mich auch mit Leuten aus, die ich noch von drüben kenne, von Jekaterinburg. Ist natürlich eine schwierige Situation für alle. Meine Zeit, muss ich sagen, in Russland war überragend. Da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Das war eine super schöne Stadt, super schöne Erfahrung für mich mit super gastfreundlichen Menschen. Und ja, ich kann kein schlechtes Wort über die Liga auch sagen und auch über die Situation, wie wir da behandelt wurden und alles. Und ich glaube, dass der Sport da schon irgendwo ein bisschen in der Hinsicht von der Erfahrung her getrennt ist oder abgeschnitten ist von der Politik, weil ich einfach, es ist schwierig jetzt da großartig sag ich mal, zu diskutieren oder sonstiges, weil es, glaube ich, viel zu ausufern wäre. Aber die Situation ist in Russland einfach so, wie sie ist, mit der Situation mit dem Wladimir Putin. Und ich glaube, dass einige Personen in dem Land sicher nicht dahinter stehen, was da passiert. Ja, das ist halt einfach eine ganz, ganz schwierige Situation für alle ist, die da irgendwie involviert sind oder darunter leiden, speziell die Leute in der Ukraine. Und ja, einfach, wie gesagt, keine schöne Sache auf jeden Fall.
Hast oder hattest du in letzter Zeit Kontakt zu früheren Mitspielern, die noch da sind?
Ja, Spieler jetzt weniger. Ich habe letztes Mal oder immer wieder mal mit dem Pressesprecher von Jekaterinburg Kontakt über SMS bzw. WhatsApp. Wir reden eigentlich hauptsächlich über die Lage in der Liga, wie das weitergeht, weil da sind ja doch viele Fragezeichen. Was passiert mit den Ausländern? Können die wieder für nächste Saison? Helsinki zum Beispiel hat er rausgezogen aus der Liga, Dynamo Riga hat rausgezogen aus der Liga. Wie ist die Situation mit den Imports? Können die zurückkommen? Wollen die überhaupt zurückkommen, die Jungs, die Verträge haben? Da sind viele große Fragezeichen. Keiner weiß, wie die Saison überhaupt weitergehen soll nächstes Jahr und oder wie es mit der Liga überhaupt weitergehen soll. Und ja, es sind einfach sehr, sehr viele dynamische Themen im Moment und das ist wirklich schwer, jetzt gerade genau zu sagen, was da los ist.
Hast du mit Spielern gesprochen, die eben diesen Schritt gegangen sind, jetzt, als sich die Situation leider so entwickelt hat, wie sie aktuell ist, die aus der Liga mehr oder weniger geflohen sind?
Ich persönlich kenne jetzt keinen. Klar, ich habe natürlich mit Brooks Mason zusammengespielt. Bei denen war es so, dass die Saison schon vorbei war, bevor das Ganze jetzt losging, der eigentlich schon zu Hause war. Ja, wie gesagt, das ist für jeden natürlich legitim, dann nach Hause zu fliegen, weil es halt einfach eine Situation ist, glaube ich, die in unserer Generation Gott sei Dank noch niemand mitmachen musste und jetzt leider wieder passiert in einem Jahr 2022, wo man es wirklich schwer greifen kann, dass sowas überhaupt nochmal passieren könnte oder hätte können. Und jetzt stehen wir da. Deswegen, ja, es ist einfach, wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige Situation für alle Beteiligten im Sport, sage ich mal. Und ja, man kann nur hoffen, dass sich das so schnell wie möglich irgendwie in eine Richtung lenkt, dass man wieder zu dem zurückkommen können, was uns alle irgendwo auch Freude bereitet und das ist einfach der Sport und dass wir den so ausüben können, dass jeder zufrieden ist und wir das machen können, was uns auch ja, Spaß macht.
Starkes Schlusswort unter die aktuelle Situation. Damit wollen wir diese schwere Thematik auch gut sein lassen und kümmern uns wieder um den Eishockeysport. Und ich halte mal ein Foto in die Kamera, das ich ehrlicherweise von deinem Instagram-Account geklaut habe, was ich aber sehr, sehr süß finde. Corby, erzähl doch mal, wen sehen wir denn da und wie kam es dazu, dass wir denjenigen da sehen?
Ja, ich kann ja nicht mehr genau sagen, wann das war. Ist schon relativ lang her, wie man sieht. Es war damals noch in Geretsried, wo ich Eishockeyspiel angefangen habe, beim TuS Geretsried. Was war ich, vielleicht 7, 8 Jahre alt, vielleicht 9 zu dem Zeitpunkt. Und Wer das Foto gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ich habe es damals bei mir zu Hause gefunden, und habe mir gedacht, dass das eigentlich ein ganz nettes Foto ist. Und ja, es ist immer wieder schön, wenn man Erinnerungen dann hat, als Kind, speziell im Eishockey, wie man groß geworden ist, wo man angefangen hat, was man alles erleben durfte, die ersten Schritte auf dem Eis und so. Und ja, ist schon immer wieder schön, solche Momente dann zu haben.
Ja, Mitspieler schreiben in den Chat, naja, nehmt mich dann gerne, gerne weitersprechen, Fabi.
Der
Grüße
Händel, hat wieder nichts zu tun. Außer Penalty schießen kann der nichts.
Aber das kann er, das können wir auf jeden
Ja,
Fall
das kann er ganz
bestätigen.
gut, ja.
Nochmal zurück in die frühen Jahre, Fabi. Wie kam es überhaupt, dass du die Schlittschuhe geschnürt hast und nicht den Fußballschuh? Weil auch das verfolgst du ja sehr intensiv.
Ja, also ich habe früher beides gespielt. Ich war beim Fußball dann auch in der Zugspitzauswahl relativ lang. Bis 14, 15 musste ich dann eine Entscheidung treffen, was ich machen will. Eishockey habe ich früher einfach angefangen. Fußball ist natürlich in Deutschland, jedes Kind in Deutschland, glaube ich, tritt als erstes gegen den Ball. Ist einfach so. Und Eishockey war eigentlich nie so auf dem Radar, oder ist auch immer noch natürlich im Vergleich zum Fußball eher eine kleinere Sportart. Aber bei mir war es damals so, ich habe zwei ältere Brüder, und damals kam Eishockey noch relativ regelmäßig im frei empfangbaren Fernsehen. Und mein mittlerer Bruder hat es damals im Fernsehen geschaut und hat dann zu meiner Mama gesagt, es wird auch gern spielen, was die da machen. Und meine Mutter hat dann gesagt, okay, dass alle drei aufgeräumt sind, fahre ich gleich alle drei ins Stadion und muss dann nicht ewig hin und her fahren. Und ich war damals 3 Jahre und hatte dann das Glück, in der Eishockey-Schule da anfangen zu dürfen. Und ja, seitdem bin ich dabei geblieben und ja, macht immer noch Spaß auf jeden Fall.
Ein glücklicher Zufall, würde ich sagen. Ging ja dann auch steil bergauf, 2006 der Draft, 2010 bist du dann rübergegangen nach Toronto. Wir haben ja schon mal in der vergangenen Ausgabe über deine NHL-Karriere gesprochen. Die könnt ihr euch auch gerne noch ansehen bei uns auf dem Instagram-Kanal und auch auf YouTube. Nur noch mal kurz, die Zeit in Amerika, es waren ja doch 10 Jahre, so 10 bis 20. Was waren so deine prägendsten Eindrücke, die du dort gewonnen hast?
Ja, ich glaube ganz klar, natürlich das erste NHL-Spiel ist der prägendste Moment eigentlich, wenn du darüber kommst und dann die Möglichkeit bekommst, NHL spielen zu dürfen. Das war natürlich das Größte in dem Moment, auch eins meiner Top 3 Highlights eigentlich in meiner Karriere. Ansonsten habe ich in 10 Jahren viele Erfahrungen machen dürfen, viele Leute kennengelernt, auch abseits vom Eishockey. Die ich nicht missen will. Also die Erfahrungen helfen dir, egal ob es jetzt positive oder negative waren, egal ob es die Trades waren, oder sonstige Sachen, auch Conference-Finale mal mit Anaheim, oder zweimal, andere Sachen auch in Toronto, einfach ja, diese Original Six-Mannschaft kennenzulernen, was es bedeutet, für so einen traditionsreichen Verein spielen zu dürfen, auch meine kurze Zeit in Nashville. War auch irgendwo prägend mit der Corona-Zeit dann in dieser Bubble, diese Playoff-Spielen, sind viele Sachen zusammengekommen, von überall hast du irgendwo was mitgenommen, und ja, dann sowas bleibt halt einfach hängen und ich würde einfach von den 10 Jahren, die ich drüben war, keine Sekunde eigentlich missen und bin froh, dass ich die Erfahrung machen durfte. Hätte nicht gedacht, dass ich 10 Jahre drüben bin, dass es dann doch so lang war, ist natürlich für mich auch eine schöne Sache. Und ja, hat einfach Spaß gemacht und ja, das ist, wie gesagt, der prägendste Moment von drüben einfach, der natürlich am meisten hängen bleibt, ist das erste NHL-Spiel, ganz klar.
Nach 10 Jahren Nordamerika, dann ein Jahr Continental Hockey League, gilt mehr als die zwei besten Eishockey-Ligen der Welt. Du hast beides erlebt, du hast in beiden Ligen gespielt. Wie kann man die miteinander vergleichen? Was ist ähnlich, was ist ganz anders?
Ja, es ist schwierig zu vergleichen. Ich glaube, die Eisfläche macht schon einen Unterschied. NHL ist natürlich das Nonplusultra, da gibt es nichts. Die Detailgetreue, die da auf dem Eis herrscht, von jedem Spieler. Ich glaube, dass sie vom Skill-Level oder von den Fähigkeiten von den einzelnen Spielern nicht weit auseinander liegen. Sondern da geht es halt einfach nur darum, wer macht die Details besser. Und in der NHL ist es wirklich so, dass zu 99,9%, die Details einfach richtig gemacht werden. Und wenn du sie nicht richtig machst, wirst du relativ kurz in der Liga bleiben. Und das sorgt dafür, dass du ein sehr, sehr hohes Niveau hast beim Eishockey, weil jeder Pass eigentlich auf den Schläger ist, jeder Zweikampf 100% ein Zweikampf ist, jede Scheibe rauskommt, jede Scheibe reinkommt. Sind viele Sachen, die die Liga so unglaublich gut machen und das Hockey auch so schnell machen. Das ist nicht nur die kleine Eisfläche, sondern eben auch die Qualität der Spieler, was die Detailgetreue angeht. In der KL hast du in verschiedenen Stadien verschiedene Eisflächengrößen. Also ich glaube, die meisten Vereine haben diese Zwischengröße, diese finnische Größe, die mir speziell, also mir persönlich jetzt am meisten Spaß gemacht hat, weil du eben eine Sekunde oder eine halbe Sekunde mehr Zeit hast, aber trotzdem diese Schnelligkeit im Spiel hast. Und das jedes, in Russland der größte Unterschied, finde ich, ist eigentlich, dass du jedes Spiel irgendwie ein anderes Eishockey erwarten kannst. Du hast in der NHL jede Mannschaft, du machst das Pre-Scout vom Spiel. Zu 99% machen die Mannschaften eigentlich das Gleiche. Das sind verschiedene Sachen, die vielleicht die eine oder andere Mannschaft hier beim Bully anders macht oder das macht, ein bisschen anders macht, neutrale Zone oder so. Aber sonst zu 99% ist es das Gleiche. In der KHL ist es wirklich so, dass du Vereine hast, die alle das Eishockey anders interpretieren. Du hast Mannschaften wie St. Petersburg, die sehr, sehr altmodisch russische Schule spielen mit viel Scheibenbesitz. Wenn sie Scheibe reinschießen müssen, eigentlich gar nicht. Machen sie eigentlich gar nicht, dann drehen sie lieber nochmal ab und halten die Scheibe so lange, wie es geht. Kommen natürlich auch mit viel Speed. Dann hast du andere Mannschaften wie Kasan in meiner Zeit, die Scheibe reinbringen und dann unglaublich hart vorchecken. Und sehr, sehr kompakt und ja, wirklich hart spielen. Und auch andere Mannschaften wie Severstal zum Beispiel, die viele kleine Leute dabei haben, viele junge Spieler, die unglaublichen Speed aufs Eis bringen. Und jedes Spiel ist einfach wieder eine neue Herausforderung und das macht eigentlich die Liga auch so spannend und auch so, finde ich, aus irgendwie die Zeit, die ich dort war, dass du in jedem Spiel einfach irgendwo ein anderes Eishockey hast. Also du hast auch mit Helsinki eine Mannschaft, die das finnische 1-2-2-System in Perfektion spielt. Und ja, du einfach andere Wege finden musst, dass du das Spiel für dich erfolgreich gestalten kannst. Und das ist schon sehr, sehr reizvoll eigentlich.
Und dann natürlich noch auf Deutschland umgemünzt, auf die DEL. Wie groß ist da genau der Unterschied? Jeder Fan weiß natürlich, okay, NHL und KHL stehen weit drüber, aber wie groß ist der Unterschied denn dann tatsächlich?
Ja, ist natürlich ein Unterschied da, aber ich glaube auch, dass das Skill-Level an sich ist nicht der allergrößte Unterschied. Also klar gibt es natürlich Ausnahmespieler in der NHL, gibt es Ausnahmespieler in der KL, gibt auch Ausnahmespieler hier in der DEL. Ich glaube, dass das Skill-Level an sich nicht der große Unterschied ist, sondern eher die Situation, wie gesagt, diese Detailtreue, wie man an einem System spielt. Der DEL kann alles mal ein bisschen wilder werden in verschiedenen Situationen. Viele Mannschaften kommen sehr, sehr viel über den Kampf auch, was natürlich auch wieder reizvoll ist. Ist auch viel mittlerweile im Vergleich zu vor 10 Jahren oder 11 Jahren, wo ich in der Liga war, hat sich es auch nochmal verbessert, dass die Liga ein bisschen ausgeglichener geworden ist. Jede Mannschaft ist gefährlich, jede Mannschaft ist stark. Und das macht natürlich auch den Reiz aus und sorgt natürlich auch für spannende Spiele und eine spannende Saison normalerweise.
Sehr tolle Einblicke auf jeden Fall, vor allem jetzt, wo es Richtung fünfte Jahreszeit, Richtung Playoffs geht. Corby, ich würde mit dir sehr gerne nochmal die Sportart wechseln, weil jeder, der dich ein wenig verfolgt, weiß, dass du natürlich auch im Fußball als Fan sehr aktiv bist und es mit den Münchner Löwen hältst. Und da finde ich eine Frage, die uns im Vorfeld erreicht hat, wirklich sehr interessant. Wie groß ist denn deine Sammlung an Löwentrikots?
Ha. Ich weiß es gar nicht. Ziemlich groß auf jeden Fall. Ich habe ja damals mit Erik Goldmann diese eine Show da gemacht, wo wir mal bei mir dann im Haus auch waren und die Kiste mal hochgeholt haben mit den Trikots. Puh. Also ich bin auf jeden Fall, würde ich jetzt mal behaupten, zwischen 30 und 40 wahrscheinlich. Oder ja, sowas so in dem Dreh wird schon sein. Also ich denke mal, 30 werde ich schon haben, 40 vielleicht eher nicht. Aber ja, ich habe schon viele Trikots, also ich habe auch alte Trikots.
Cool.
Ja, ist schon viel da, wo ich dann immer mal auch mal wieder aus dem Schrank eins rausziehe, wo ich mir denke, so wow, Das habe ich auch noch. Also ich komme eigentlich gar nicht dazu, dass ich alle mal anziehe, weil so viele Spiele schaffe ich auch gar nicht anzuschauen, leider. Aber ich habe schon das eine oder andere daheim auf jeden Fall.
Steht die Chance, dass du uns die Kiste kurz zeigst?
Ich habe sie leider nicht hier in Mannheim. Die steht bei mir in Bayern im Haus, im Keller. Deswegen kann ich die leider nicht zeigen. Ich habe auch hier nur in Mannheim, glaube ich, zwei oder drei ausgewählte Trikots dabei. Deswegen kann ich da leider nicht mit dienen im Moment.
Wir verzeihen dir. Aber für die Löwen sieht es ja sehr gut aus sportlich. Der Rückzug von Türkgücü München hilft den Löwen am allermeisten im Aufstiegskampf in der dritten Liga. Von daher kann er da auf jeden Fall noch was gehen. Und dann, glaube ich, brauchst du deine Kiste aber wieder an Löwentrikots.
Ja, wäre natürlich nicht schlecht, wenn dann noch was geht im Aufstieg. Aber natürlich, die Situation zustande gekommen ist, will keiner. Aber ja, das ist halt leider so. Und für mich als 60er-Fan ist natürlich schön, jetzt muss ich hier mit dem Wolfi noch diskutieren, weil der ist Waldhof-Fan. Das war natürlich jetzt beim letzten Spiel nicht so prickelnd für mich. Aber ja, kriege ich schon hin mit ihm.
Wer hat da mehr Ahnung von Fußball bei euch beiden?
Das, glaube ich, sagt schon die Vereinswahl.
Kann dann jeder selber interpretieren, was damit genau gemeint ist. 40 Löwentrikots, ein Indiz für deine Heimatverbundenheit, Corby. Du bist da auch in deiner NHL-Zeit immer gern im Sommer zu Hause gewesen. Jetzt ist Mannheim deutlich näher als zum Beispiel Anaheim. Zieht es dich vielleicht in deiner Karriere noch mal näher an die Heimat?
Ja, sagt niemals nie. Kann natürlich sein, dass es noch mal einen Schritt näher nach Hause geht. Aber ich habe jetzt hier, bin ja gerade in meinem ersten Jahr in Mannheim. Mir gefällt es auch sehr gut hier. Und deswegen ist es für mich jetzt auch relativ weit weg. Ich bin eigentlich ein Mensch, der ein bisschen von Tag zu Tag auch lebt. Klar, im Alter muss man natürlich schon auch schauen, was in Zukunft möglich ist. In erster Linie geht es mir darum, dass ich für mich persönlich gesund bleibe. Und solange ich Spaß am Eishockey habe, würde ich gar nichts ausschließen. Und klar, dadurch, dass ich hier in Bayern daheim bin, oder auch mein Haus habe, wäre es natürlich schon irgendwann schön, wieder in der Nähe zu spielen. Oder das näher an meinen Kindern auch. Aber wie gesagt, ich lasse auf mich zukommen, dann schauen wir einfach mal, was die Zeit bringt. Und jetzt bin ich in Mannheim und will mit Mannheim das Maximale erreichen und dann schauen wir einfach weiter.
Und darum geht es auch jetzt dann in den nächsten Wochen. Corby, Power-Fragerunde. Kurze Frage, kurze Antwort.
Oh Mann.
Schweinebraten oder Salat?
Oh, das ist ja, ja dann Schweinebraten.
Alles andere hätte ich dir eh nicht abgenommen.
Ja.
Berge oder Meer?
Berge.
Also typisch bayerisches Bergkind, würdest du sagen, bei dir?
Ja, ich habe ja gleich einen direkt vor der Haustür, auf den ich ganz gern hochgehe. Und deswegen ist das für mich gibt es nichts Schöneres als Berge, wenn du dann oben bist und da mal deine Ruhe hast. Und ja, Meer ist natürlich auch schön, hatte ich in Kalifornien lang. Hat auch seinen Reiz, aber ich bin dann doch lieber auf dem Berg oben.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Ja, wahrscheinlich eher Langschläfer, wenn ich Zeit habe.
Die wahrscheinlich sehr, sehr rar gesät ist, diese Ausschlafzeit, vor allem in der aktuellen Phase, oder?
Ja, schwierig, aber man findet schon immer wieder Zeit. Wenn ich mit meinen Kindern bin zum Beispiel, dann wird es immer ein bisschen schwieriger, weil die gerne früh aufstehen, aber das ist dann auch okay.
Das glaube ich, da opfert man die Zeit gern. Der härteste Gegenspieler, den ich je hatte, war.
Jetzt von der Härte her, reden wir hier von Checken oder einfach von am härtesten gegen den zu spielen oder schwierigsten gegen den zu spielen?
Beides.
Beides. Also am härtesten wäre wirklich schwer zu spielen, ist in gewisser Weise, wo du immer den Kopf oben haben musst, ist einer wie der Ryan Reeves oder Tom Wilson. Der schwierigste Spieler, gegen den ich bisher gespielt habe, würde ich sagen, Pavel Datsyuk oder Sidney Crosby. Das sind einfach Spieler, die unglaublich kompakt sind und eigentlich so viele Kleinigkeiten richtig machen und du einfach immer aufpassen musst, wenn die auf dem Eis sind, weil wenn du eine Sekunde nicht aufpasst, ja, dann scheppert es meistens eigentlich.
Wir wechseln auf die eigene Spielerbank und fragen, der verrückteste Mitspieler, den ich je hatte, war.
Da gibt es auch einige. Ich kann jetzt Borna Rentolic sagen, er hat einen Vogel. Also jetzt in der Zeit drüben gab es auch den einen oder anderen. die ein bisschen verrückter unterwegs waren, speziell Tough Guys. Ich habe mit Jay Rose Hill zusammengespielt. Der war eine verrückte Nudel, muss ich sagen. Da waren schon ein paar dabei, wo ich sage, mit denen würde ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen wollen.
An was machst du das fest?
Ja, ich habe auch große Hände, aber an der Handgröße und ja, einfach an dem, man sagt ja so schön, es gibt ja gibt da so Leute, die haben den Schalter und dann geht es dahin. Und ja, der hatte diesen Schalter.
Das Kurioseste, das ich in Nordamerika erlebt habe, war.
Nordamerika. Das war das Kurioseste war wahrscheinlich, ich würde nicht mal kurios sagen, sondern das war so, das war mein erstes NHL-Spiel und ich saß gegenüber vom Colton Orr. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch, einer der Tough Guys, die jemals in der NHL gespielt haben. Der war auch so einer mit so Klodeckelhänden. Der hatte auch einen Brustkorb, der war dreimal so groß wie meiner, wenn es reicht. Und ich werde nicht vergessen, wie ich damals in der Kabine saß und natürlich nervös vor dem ersten Spiel. Und der saß direkt gegenüber von mir, hatten wir kein einziges Wort geredet bisher. Und ich hatte schon, ich würde nicht sagen Angst, aber schon enorm Respekt vor dem. Ich war froh, dass er bei mir in der Mannschaft spielt. Und auf jeden Fall hatten wir dann Warm-up auf dem Eis und sind reingekommen, dann bis das Spiel losging. Und der saß wirklich direkt gegenüber von mir und kam vom Physio mit getapten Handgelenken. Und fängt dann an, was aus seiner Tasche hinten rauszuholen, aus seiner kleinen, und schmiert sich das so ins Gesicht. Ich dachte, was macht denn der? Bis ich dann gesehen habe, dass er sich Vaseline ins Gesicht schmiert, wie die Boxer halt. Ich dann mir gedacht habe, alles klar, jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Es hat auch nicht lange gedauert. Ich glaube, im zweiten Wechsel oder so kam dann die Schlägerei oder der Fight in dem Moment. Das war schon so ein Eye-Opener, sage ich mal, wo ich sage, so, herzlich willkommen, ja.
Ja, kurios kann man schon sagen, würde ich sagen. Die Münchner Löwen spielen nächstes Jahr in.
Zweiten Liga.
Das ist doch ein Statement. Das größte Highlight meiner Karriere bisher war.
Ja, klar, die Olympischen Spiele natürlich, 2010 auch in Kanada. Dann eins der größten Highlights neben dem ersten NHL-Spiel, was ich ja vorher schon gesagt habe, war für mich das Spiel auf Schalke bei der Weltmeisterschaft 2010, bei der Heim-WM. Ich glaube, 77.000 Zuschauer damals. Ja, wenn ich da dran denke, bekommst du immer noch Gänsehaut. Und es war einfach unglaublich, dass wir das Spiel dann auch noch gewonnen haben. In der Overtime mit Video Review, also mit Videobeweis. Also quasi zweimal 77.000 Leute ausgerastet. Und das war schon sehr, sehr geil und hat uns 2010 dann auch meiner Meinung nach bis ins Halbfinale getragen.
Und auf jeden Fall sehr spektakuläre Bilder, kann man auch nur jedem empfehlen, sich das nochmal anzusehen. Das größte Ziel, das ich in meiner Karriere noch erreichen will, ist.
Ganz klar, deutsche Meister werden. Ich habe es leider noch nicht geschafft, so viele Titel zu holen. Deswegen wäre das was für mich, was meiner Karriere noch fehlt und was ich gerne erreichen würde. Deswegen bin ich auch nach Mannheim gekommen und ja, ich hoffe, dass ich es noch schaffe, bevor ich meine Karriere beende und dass es auf jeden Fall so schnell wie möglich geht und dann vielleicht auch nicht nur bei einem bleibt.
Zum Schluss wollen wir noch deine Fähigkeiten als Orakel testen. Und zwar fragen wir, deutscher Eishockeymeister 2021-22 wird?
Adler Mannheim.
Standesgemäße Antwort. Nicht, dass Bonarendo sich nochmal meldet und mit dir schimpft dann. Super, Corby. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war eine tolle Sendung mit vielen tollen Einblicken. Wir wünschen dir alles Gute für deine Verletzung, dass es hoffentlich morgen schon reicht und spätestens in den Playoffs du wieder voll angreifen kannst. Danke dir.
Ja, danke dir. Schönen Abend noch.
Ebenso, ciao, ciao.
Danke, ciao.
Corbinian Holzer im Hockeyweb Instagram Livestream. Eine etwas längere Sendung, aber eine mehr als nur spannende. Mir bleibt wie immer nur der Hinweis, dass jetzt, wenn bald die Geisterzeit, die fünfte Jahreszeit in der DEL beginnt, ihr natürlich alle Infos bei uns bei hockeyweb.de und auch in der App findet. Und in der DEL 2, da laufen die Playoffs ja schon und auch in den Oberligen. Bei uns seid ihr immer up to date. Die nächste Ausgabe von HockeyWeb Instagram Live gibt es dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und schaut viel Eishockey.